war schon ein historischer Augenblick in der Geschichte des SC Freiburg. 7. August, 15.31 Uhr. Willkommen in Liga 1.
Der offizielle SC-Podcast.
Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom offiziellen SC Freiburg-Podcast. Heute eine besondere Folge. Wir feiern 120 Jahre Jubiläum. Marius, hi, grüß dich.
Grüß dich, Marco.
Jetzt haben wir tatsächlich fast schon mehr Sonderfolgen als normale Folgen. Aber Folgen sind ja Folgen und deswegen gehen wir rein heute. Wie gesagt, was ganz Besonderes, 120 Jahre. Wir haben jede Menge mitgebracht.
Ja, wir haben uns überlegt, wir sind ja auch neugierig, wir wollen den Verein ja auch immer noch besser kennenlernen und dachten, euch geht es vielleicht auch so und wollten das dann aber nicht wie so eine Geschichtsstunde irgendwie machen und euch irgendwelche Daten vorbeten, sondern wir haben uns einfach mit ganz vielen Leuten unterhalten, die den Verein sehr gut kennen, die hier gespielt haben, die immer noch in irgendeiner Funktion tätig sind und so versuchen einfach den Verein euch näher zu bringen, uns auch ein bisschen ja, näher noch damit zu beschäftigen und ich glaube, da ist eine ganz schöne Folge dabei rumgekommen.
Genau und es gibt ja während dieses Jubiläumsjahres auch einige Veranstaltungen, die wollen wir euch ganz am Schluss der Folge natürlich auch noch präsentieren, also bleibt da auf jeden Fall dran. Was ein Teil des Jubiläumsjahres ist, ist ja auch das Sondertrikot, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, es wird eins geben, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Wir kennen es schon, Marius, denn wir waren dabei beim Shooting des Sondertrikots, vor ein paar Wochen war das im Dreisamstadion, da waren Spieler dabei wie Karim GD, Tobi Willi, Martin Braun, Hansi Schulzke, die haben das Trikot übergestreift und haben da, waren da für das Shooting einfach bereit und wir haben die Chance genutzt, da einfach für unsere Kanäle auch noch ein bisschen Content zu produzieren und du hast gesprochen mit den Vieren für diese Podcast-Folge, für diese Sonderfolge und das zeigen wir euch jetzt mal, viel Spaß damit.
Ja, Karim, für die, die dich nicht kennen, du bist 39 Jahre alt, bist gebürtiger Hamburger, hast von Januar 2012 bis Sommer 2018 beim SC gespielt.
Richtig,
ja. Und arbeitest heute als Scout in der Scouting-Abteilung, genau. Ja, wir sitzen hier im Dreisamstadion, wir schauen auf das Tor vor der Nordtribüne. Wie oft wirst du denn noch darauf angesprochen, auf deine Vorlage für Nils Petersen beim Sieg gegen Bayern im Mai 2015?
Ja, also die war halt legendär, die ist halt unvergesslich und es passiert schon öfters, dass ich noch darauf angesprochen werde, ja. Aber freut mich ja auch, weil es einfach ein Moment war im Stadion, der einfach explodiert war.
Ja. Du warst ja als Spieler sehr universell einsetzbar, hast mal im Mittelfeld gespielt, mal vorne, mal außen und so weiter. Würdest du dich heute scouten oder geht die Tendenz eher in Richtung Spezialisten?
Nee, also klar. Also immer brauchst du in der Mannschaft einen, der ein bisschen oder der andere Position spielt oder mehrere Positionen spielt. Und klar brauchst du auch einen Spezialisten. Also du brauchst halt von jedem Kaliber oder von jedem Charakter etwas, ja.
Du hast ja sehr viele Stationen gehabt und hattest nach deiner aktiven Karriere sicherlich auch verschiedene Möglichkeiten, hast dich auch für den Sportclub entschieden. Was hat für dich da den Ausschlag gegeben?
Erstens, weil ich den Verein schon kannte, ich meinen Traum verwirklichen konnte und Bundesliga spielen durfte. Und für mich war dann von Anfang an, als ich dann auch hier war und alle kennengelernt habe und mich super wohl gefühlt habe, dann war sofort, Freiburg und alles super und alles passt und drumherum Mannschaften, Trainerstab, alle super und wie gesagt, ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt und deswegen bin ich bis heute noch hier.
Was macht den Verein für dich aus?
Ja, weil es einfach so, es ist familiär, es ist wirklich, es ist ehrlich, es ist es ist Euphorie, es ist Leidenschaft, es ist so, es ist wirklich viel und damit kann ich mich identifizieren und wie gesagt, nochmal, ich fühle mich pudelwohl hier.
Ja, schön. Letzte Frage, du bist sehr nah an der Mannschaft dran, arbeitest ja auch so ein bisschen dann mit, den neuen Kader auch wieder zu gestalten. Es sind sehr viele junge Spieler unter Vertrag, Noah Atubolu, Noah Weishaupt, Merlin Röhl, Kenneth Schmidt, Jordi Makengo, Max Rosenfelder, gibt noch mehr. Wie zuversichtlich bist du denn, was die Zukunft des SC Freiburg angeht?
Ja, sehr gut, weil das einfach gute Spieler sind, gute Jungs sind. Deswegen können wir, ich will jetzt nicht sagen, beruhigt in die Zukunft gehen, weil immer was passieren kann oder wie auch immer, weil man nichts vorhersehen kann. Aber mit den Jungs sind wir wirklich gut aufgestellt und ich bin da auch personell oder persönlich sehr zuversichtlich, ja.
Ja. Alles klar. Danke dir, Karl.
Okay.
Ja, Tobias Willi, du bist 45, gebürtiger Freiburger, beziehungsweise kommst aus Pfaffenweiler.
Richtig.
Hast in der Jugend schon beim SC gespielt und dann von 1998 bis Januar 2005 bei den Profis.
Ja.
Sei ehrlich, Tobi, wie oft wirst du denn auf diese Zeit mit den Georgiern, mit dem Willi und so angesprochen und wie sehr nervt dich das auch? Oder kannst du das alles immer mit einem Lächeln dann abwinken?
Nee, nervt tut mich gar nichts, um Gottes Willen, weil es ist, ich habe es ja schon öfter gesagt, eigentlich tatsächlich auch ein Kompliment, weil die Georgier so angenehme Menschen sind. In Freiburg ist natürlich kein Thema mehr groß, so fair muss man auch sein. Ich glaube, wir haben uns alle dran gewöhnt irgendwann. Aber wenn ich halt aus Freiburg rausgehe und ich war ja fast 10 Jahre weg im Ruhrpott, da ist das eigentlich wöchentlich Thema, das glaubt man eigentlich kaum, wie das in den Köpfen der Menschen hängen bleibt. Aber wie gesagt, das ist nur maximal positive Erinnerungen und nur Freude, weil die Jungs charakterlich und fußballerisch so einzigartig waren, wirklich.
Ja, gehe auch alle ihren Weg. Alexander Jaschwili, Kobi Jaschwili.
Kobi, ja klar. Also ja. Das Schöne ist, dass wir halt noch Kontakt haben untereinander auch. Wir das ein bisschen verfolgen alle, deswegen ist das, der Eindruck von damals hat sich bestärkt, dass schlaue Menschen sind.
Ja, sehr gut. Ja, als du gespielt hast, war ich so 8, 9 Jahre alt. Ich meine mich daran zu erinnern, dass du über deine Laufstärke auch kamst, dass du das viel unterwegs warst. Gibt es denn so einen Spieler aus dem aktuellen Kader, der deiner Spielweise so ein bisschen ähnelt?
Also zu Beginn war sicher Günni ein bisschen. Aber mir ist also so, wenn ich Spiele gucke, schaue ich halt meistens die Außenbahnspieler an, weil es mich einfach interessiert, wie die das machen. Und weil Günni auch hier aus der Jugend kam und am Anfang natürlich nie direkt Stammspieler war und sich dann so ein wahnsinniges Staining hier erarbeitet hat und eigentlich fast der SC-Spieler wahrscheinlich der Geschichte ist irgendwann, mag ich ihn einfach, ich kenne ihn natürlich persönlich ganz gut, deswegen war Günni sicher der Spieler, der vielleicht einen Tacken ähnlich war zu dem, wie ich gespielt habe, nur dass Günni halt viel bessere Schusstechnik hatte, so fair muss ich sagen, vielleicht war ich einen Tacken schneller an der Endgeschwindigkeit, aber einfach, es war früher noch ein bisschen andere Zeit, da durfte man noch ein bisschen wilder spielen und ein bisschen risikoreicher und es kam mir eigentlich zugute.
Ein Bundesliga-Tor hast du gemacht, glaube ich,
ne? Also erste Liga, ja.
Erste Liga, genau,
Bundesliga. Ja, und das war leider nicht für Freiburg, aber ich habe es trotzdem in Erinnerung.
Ja, sehr gut. Ja, man sieht dich ja immer noch oft im Stadion, du hast auch zur Corona-Zeit bei unseren Blindenreportern öfters mal mitgeholfen, also du bist offensichtlich immer noch sehr verbunden mit dem Verein. Wie sehr konntest du denn die ganze tolle Europapokalabend in den letzten Monaten und Jahren auch genießen?
Ja, das ist ja was, der schöne Vorteil, wenn man immer selber spielt. Das ist ja das in Anführungszeichen Schlimme für die Beteiligten aktuell, weil ich habe das selber erlebt, wenn du dann Europapokal spielst, du fährst ja dahin, bist im Hotel, spielst, fährst ja nach Hause, musst du wieder vorbereiten, es findet gar keinen Genuss oder gar kein Verarbeiten statt von den Erlebnissen. Und jetzt, wo du in Anführungszeichen normaler Fan bist, gehst du ja ganz anders dran. Also ich gucke bewusst nicht jedes SC-Spiel, schon gar nicht jetzt auswärts oder so, sondern ich gucke wirklich, wo ich mich besonders drauf freue. Und dann hast du auch wieder eine Vorfreude, dann kannst du auch dann, ich weiß nicht, so ein Spieler mal, auch als Fan will ich das dann mal verarbeiten irgendwie und denkst mal drüber nach, wie viele Leute du getroffen hast und was so einzigartig war, gerade für uns die letzten 2 Jahre, das muss man ja mal sagen, das ist ja nichts Normales für uns Freiburger. Wenn du aber, wie gesagt, in dem Rad drin bist, so schön so ist, du kannst es nicht hundertprozentig wahrnehmen und verarbeiten. Ich glaube, dass kein einziger von den Jungs, zum Beispiel Berlin, jemals erlebe, wie wir alle das erlebt haben, die 3 Tage vorher, das ist ja, das ist so emotional auf viele Ebenen, was die dann, natürlich ist das, wenn du spielst, auch schön, aber die Anspannung nimmt dir auch die Aufmerksamkeit oft für andere Dinge. Und da bin ich in einer super Rolle halt. Ich kann halt mir das Gott sei Dank aussuchen und gehe mit Papa meistens dann, so wie früher, die Spiele angucke und da ist jedes Spiel auch wirklich ergebnisunabhängig. Ist immer cool für mich.
Ja, jetzt auch im neuen Stadion, du warst hier, du kennst noch die Atmosphäre im Dreisamstadion, jetzt im Europaparkstadion gab es ja schon jetzt auch in den letzten Monaten viele so Last-Minute-Siege gegen Pauli im Pokal oder jetzt gegen Lors zum Beispiel, was noch nicht so lange her ist oder so. Hast du das Gefühl, dass der Umzug geglückt ist?
Ah, das dauert, um Gott, für uns Freiburger dauert, sofern muss man sein. Also erstmal bin ich Gott froh, dass wir das Stadion haben, das neue, mir brauchte das. Es ist fast schon zu spät, finde ich, weil wir es viel früher verdient hätten. Und ich bin auch tatsächlich jetzt von der ersten 2, 3, 4 Jahre total begeistert, wie alles umgesetzt wurde und angenommen. Aber ich bin einfach emotional noch im Dreisamstadion. Mhm. Das ist halt so, wenn du halt, ich bin da aufgewachsen, als ich herkam, da war keine Tribüne so, wie sie jetzt ist. Also du wachst ja dann irgendwie mit und wenn du dann als Jugendlicher das erste Mal hier auch spielen darfst und so, das kann man ja transportieren durch einen Umzug. Das sind halt, das geht ja jedem Fan so. Jeder hat, wie du es gerade gesagt hast, hier so viele tolle Fußballerlebnisse gehabt, die auch schon lange zurückliegen. Das wischt man ja nicht weg und zieht um, aber jedes Spiel, das emotionale Strübe hilft natürlich, dass sie irgendwann das gleiche Standing hat wie hier. Gerade die jüngere Fans, die hier das vielleicht noch gar nicht kennen oder gar nicht so gut kennen, die haben eine andere Verbindung, aber für uns, klar, die halt die Hauptzeit des Lebens hier verbracht haben im Dreisamstadion, da dauert es ein bisschen, aber das finde ich nichts Schlimmes. Also ich bin wahnsinnig gerne in einem neuen Stadion und ich freue mich, dass so viele mehr Fans da reinkommen und die so wahnsinnig laut sind da drin. Also es ist ein Glück, dass man das hier so liebt und trotzdem Freude am Neuen hat. Deswegen bin ich da eigentlich ganz positiv.
Und schön ist ja auch, dass hier trotzdem noch gespielt wird. Die Frauen spielen hier, die zweite Mannschaft spielt hier. Bist du hier auch ab und zu noch?
Ja, ja, klar. Also da meine heimliche Liebe, sage ich mal, MSV Duisburg hier schon zweimal gespielt hat, habe ich die Spiele natürlich gesehen und ich war auch schon beim Frauenfußball, um Birgit Bauer da ein bisschen zu unterstützen, logischerweise. Deswegen, immer wenn ich hier bin, ist das natürlich was Besonderes. Aber das geht nicht nur mir so, sondern ganz viele. Deswegen haben wir Glück, dass wir zwei solche Plätze haben, uns Mösle Stadion haben wir auch noch. Also wir haben es gut, finde ich, in Freiburg.
Aber als Duisburg hier war, warst du hoffentlich nicht im Gästeblock.
Nee, um Gottes Willen. Nein. Ich war mit meinem Sohn und mit meinem Papa. Also mir saß es schon in unserem Bereich. Also es ist ja klar, ich bin der Freiburger, aber nach 9 Jahren oder 10 Jahren im Ruhrpott, da ist man nicht unglücklich, wenn Duisburg, wenn es denen auch gut geht. Ja,
alles klar. Tobi, vielen Dank dir für deine Zeit.
Sehr gern, sehr gern.
Martin Braun sitzt hier, 55 Jahre alt mittlerweile, gebürtig aus Löffingen. Du warst von 1990 bis 1995 beim SC, warst Teil der ersten Erstligamannschaft. Und in der Saison 92-93, das war ja so eine wichtige Saison für den Sportclub, da ging es dann zum ersten Mal hoch dann am Ende. Da habe ich mal geschaut, in der zweiten Liga damals gab es 24 Mannschaften, 46 Saisonspiele. Ihr habt am Ende, glaube ich, 102 Tore geschossen. Jetzt wird heute oft thematisiert, die Spieler hätten ganz viele Spiele und so weiter. Kann man das vergleichen damals, so die Intensität von den Spielern im Vergleich zu heute?
Also wahrscheinlich ist die Intensität heute etwas höher. Ich denke, die Laufleistung ein bisschen höher, die kurzen Sprints etwas mehr, aber war trotzdem auch eine anspruchsvolle Saison.
Ja, das glaube ich. Und du hast ja in deiner Karriere beim SC hast 4-mal gegen Bayern gespielt, 2 gewonnen, 1 unentschieden, also eine positive Bilanz sogar. Eins davon war das 5:1 hier zu Hause im Dreisamstadion im August 94. Ist das eins der Highlights deiner Karriere?
Auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, das war für alle, die da dabei waren, ein Highlight, weil gegen Bayern München zu gewinnen ist immer schön und das Spiel ist natürlich auch so gut gelaufen, dass es dann ja teils heute noch ein bisschen thematisiert wird.
Mhm. Denkst du oft noch zurück an die Zeit oder wirst du auch darauf angesprochen? Oder?
Ja, angesprochen ab und zu mal, wenn es Leute gibt, die einen mehr kennen oder die man selber kennt und wenn man sich dann vielleicht mal mit den Kollegen von früher trifft, spricht man darüber, aber es ist jetzt nicht so, dass man da regelmäßig da großes Thema drum macht.
In der Spielzeit 94-95 seid ihr sogar vor den Bayern gelandet, am Ende Dritter geworden. Wie war das damals? Hat man da in der Saison dann schon ab und zu mal über Meisterschaft oder sowas geredet?
Das hat spannenderweise eigentlich nicht. Also es war ja dann so, dass wir relativ früh gut in die Saison kamen und dann natürlich immer auch die große Frage war, wie lange kann der SC Freiburg da oben mitspielen? Immer wieder hat es dann geheißen, wenn man mal ein Spiel verloren hat, jetzt brechen sie ein. Mhm. Und dann würde ich mal sagen, die letzten Spiele waren dann so, wo man dann Platz für Platz noch gut machen konnte und 3-4 Spieltage vor Schluss war eigentlich das erste Mal, dass man es realisiert hat, dass man tatsächlich Meister werden könnte, aber in der Mannschaft war es kein so großes Thema, weil für uns ja schon das Erreichen eines europäischen Platzes schon ein großer Erfolg war und dafür haben wir alles getan.
Wie verfolgst du den SC heute noch?
Sehr interessiert, sehr mit positivem Gefühl, weil ich finde wirklich, es ist enorm beachtlich, wie es der Verein geschafft hat, eben sich auf diesem Niveau hohen Niveau zu stabilisieren. Das war ja immer das, was man damals nicht für möglich gehalten hatte, weil ja nachvollziehbarerweise viele immer der Meinung waren, dass es nur eine kurze Episode sein kann und dass man jetzt im Endeffekt 30 Jahre auf dem Niveau sich etabliert und eigentlich immer noch mal die Voraussetzungen verbessert, ist für mich schon enorm gute Leistung.
Es war ja gerade so Ende der 90er, Anfang, Mitte der 2000er, kann man glaube ich schon davon sprechen, dass Sportclub eigentlich eine Fahrstuhlmannschaft war, immer mal der erste, zweite Liga. Jetzt ist es so, dass wir seit 2016 konstant erstklassig spielen und hoffen natürlich, dass das lange so bleibt. Wie zuversichtlich bist du, dass der Sportclub auch noch ja, die nächsten Jahre und hoffentlich Jahrzehnte auch zumindest wettbewerbsfähig ist, auch wenn es vielleicht dann auch mal eine schwierigere Zeit kommt?
Also ich finde, dass die Verantwortlichen es geschafft haben, den Verein so aufzubauen, so zu strukturieren, dass man die Hoffnung haben kann, dass man auch mal schwierige Phasen gut aushalten kann. Im Fußball gibt es natürlich keine Gewähr, dass man nicht auch mal Phasen hat, wo es halt mal schlechter läuft, als man sich's wünscht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass da einfach sehr viele intelligente Menschen arbeiten und die Hoffnung, dass man auf ähnlichem Niveau sich weiter auf dem Niveau spielen kann, ist schon groß, glaube ich. Ja,
super, hoffen wir es alle. Martin, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
So, jetzt sitze ich hier mit Hansi Schulzke. Du kommst wie Jogi Löw aus Schönau, hast von 1979 bis 1985 beim SC gespielt. Das war damals noch in der zweiten Liga. Hansi, wie war denn das damals? Wie liefen die Verhandlungen mit Achim Stocker ab?
Ja, das war ja so. Ich war damals noch in Braunschweig und an Ostern bin ich hier zu Hause in Schönau gewesen. Und dann ist der Herr Stocker mit dem Pizik, haben sich da bei mir zu Hause gemeldet. Und dann haben wir eigentlich alles relativ schnell fix gemacht. Ja. Und der Herr Stocker, den kannte ich ja schon früher, wo ich noch in die Jugend gespielt habe in Schönau, hatten wir da schon mal Kontakt. Und für meine Mama und Papa war er also so sympathisch, dass ich gesagt habe, da kannst du hingehen, wechsle zum SC. Und so ist das dann zustande gekommen. Bin dann zurück nach Braunschweig und habe dann oben auch gesagt, dass ich nach Freiburg wechsle. Damals alles anders wie heute. Wir hatten ja keine Manager oder Spielerberater und Vermittler. Da haben wir alles noch selber gemacht.
Und war dann kein zähes Ringen um den letzten Euro damals? Oder Mark?
Gab's, ne? Überhaupt nicht. Ja, also ja. Für mich hat auch gezählt, wieder zurück in die Heimat, wieder in Schwarzwald. Ja. Und der SC war da halt doch eine gute Adresse.
Sehr gut. Jetzt sitzen wir hier im Dreisamstadion. Welche Erinnerungen hast du denn an das Stadion von früher? Wie sah es denn damals aus, als du da gespielt hast?
Ja, also ich muss ja immer wieder staunen, was hier aus dem Dreisamstadion, was da gewachsen ist, wie das vergrößert worden ist. Zu meiner Zeit war ja das noch so. Da war auf der Gegend gerade ein Gander-Bierstand. Und mein Schwager hat dann sein Kind, mein Patenkind mit zum Spiel genommen. Die Kleine konnte dann unten an der Bande mit ihrem Sandelzeug spielen und er konnte bei Bedarf ein Bier holen oder auch zwei, wenn wir gut gespielt haben, halt vielleicht noch eins. Also das war halt eine ganz andere Atmosphäre und viel kleiner alles.
Mhm. Familiär wahrscheinlich auch.
Familiär, ja. Und da kann mich noch eine Geschichte erinnern. Mein Schwiegervater, der ja in Braunschweig gewohnt hat, ist dann mal zum Spiel gekommen mit dem Zug und kam dann etwas später zum Spiel. Und es gab dann mal kurze Unterbrechung, ein Foul oder ein Einwurf. Und dann hat der auf der Gegentribüne meinen Namen gerufen, Hansi. Totenstille und ich habe gewusst, jetzt ist er da. Jetzt muss ich noch einen Zahn mehr drauflegen, ja. Wegen mehr Gas geben. Ja.
Das wird man jetzt im Europaparkstadion nicht mehr hören, wenn da einer schreit. Okay. Ja, die zweite Liga, habe ich vorher mal nachgelesen, war ja bis 81 noch in Nord-Süd geteilt. Ja. Und dann wurde es eingleisig ab 81. Das heißt, dann wurde es ja wahrscheinlich auch nochmal umkämpft, oder? Vom Niveau.
Genau, genau. Wir haben dann auch in der ersten Saison in der eingleisigen zweiten Liga um den Abstieg gespielt. Da waren natürlich auch tolle Mannschaften drin, Hannover 96 noch, einige zum Einzelnen. Und haben dann am dritten oder viertletzten Spieltag dann den Klassenerhalt geschafft. Ja. Unter anderem auch hier beim Heimspiel gegen den Freiburger FC. Lokalrivale haben wir ja 4-0 gewonnen. Und da haben wir einen großen Schritt dann Richtung Klassenerhalt gemacht gehabt.
Welche Erinnerungen hast du an die Derbys?
Immer sensationell gewesen. Ja. Also da war die ganze Woche hier in der Stadt, hat man das schon gespürt, dass das ein besonderes Spiel ansteht. Ja.
Genau, und zu dem Zeitpunkt, als du dann noch da gespielt hast, war das für dich absehbar, dass 12 Jahre später dann oder ein paar Jahre später dann irgendwann mal in die erste Liga geht oder hättest du es damals nicht gedacht?
Ja, es hat ja schon mal, wir haben ja dann mal ganz gute Trainer gekriegt mit dem Fritz Fuchs, dann Jörg Berger. Und da war dann schon mal, dass das mal, und auch Spieler kamen gut dazu, dass es vielleicht doch mal irgendwann klappt. Aber dass es so läuft, nie im Leben. Ja, hat man nie denken können. Ja.
Du hast vorher im Vorgespräch schon mal erzählt, bist du noch regelmäßig beim SC?
Ja, also ich bin regelmäßig, wenn es geht, bin ich immer da. Nehme auch meinen Enkel, den Tom mit, der auch begeisterter SC-Fan ist und kann ihm dann auch immer wieder mal Geschichten erzählen, was ich so erlebt habe und wie es damals war, was ihn eigentlich auch immer interessiert.
Und was wünschst du dem Verein für die nächsten 120 Jahre?
Ja, also zuerst mal ein ganz glückliches Händchen, dass das, was ich jetzt alles hier erreicht habe, dass ich da weiterhin glückliches Händchen haben und dann auch ein, von der Tabelle her erste Liga spiele und weit weg von Abstiegsplätzen, damit ich auch zu Hause das in Ruhe anschauen kann und nicht so bibbern muss wie schon manchmal.
Das hoffen wir alle. Hansi, vielen Dank dir.
Gerne.
Ja, Marco, das war ja auch mal ungewohnt, jetzt ohne dich da zu sitzen. Du warst ja noch anderweitig beschäftigt, aber wie hat es dir denn so gefallen? Können wir das mal dauerhaft machen vielleicht auch?
Was meinst du jetzt, die Interviews die mit ehemaligen Profis oder?
Nö, einfach auch mal, dass ich da alleine sitze.
Ach so, dass
keiner, der dazwischen redet.
Nee, ich wäre schon gerne dabei.
Aber war es interessant
für dich? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die vier prägen auch eine gewisse Zeit der SC-Historie bei den Männern und so mal zuzuhören, wie sie die Zeit damals erlebt haben, finde ich auf jeden Fall unglaublich spannend. Es gibt ja noch Kassetten oder Video. Du hast doch, glaube ich, noch eine Videokassette davon, ne? Von manchen Spielen von früher. Und dann mit denen einfach ja, den Tag so ein bisschen zu verbringen, schon was Besonderes und auch off the record, sage ich jetzt mal, sich mit denen zu unterhalten über die damalige Zeit, war schon was ganz anderes als jetzt, also definitiv interessant.
Das war mega spannend, genau, wir haben eine Videokassette zu Hause von der Saison 93, 94, die erste Bundesliga-Saison, da war Martin Braun auch als Spieler aktiv, deswegen war das dann echt für mich so schon auch echt was Besonderes, mit den Jungs und mit den Männern da reden zu können. Und ein Spieler aus dieser Saison kommt in dieser Folge auch noch zu Wort, können wir schon mal anteasern. Und jetzt wollen wir aber nochmal mit jemand anderem sprechen oder haben schon mit der Person gesprochen. Ja, der Anlass der Interviews war ja das Shooting für das Sondertrikot. Das wird von den Männern gegen Mainz getragen, aber auch die Frauen tragen das Sondertrikot und zwar beim letzten Heimspiel gegen RB Leipzig. Am 20. Mai wird das sein. Und mit der Abteilungsleiterin der Frauen, mit Birgit Bauerschick, haben wir uns auch unterhalten. Die ist seit 1991 im Verein. Da waren wir beide noch gar nicht auf der Welt, haben wir, glaube ich, auch direkt zum Interviewbeginn gesagt. Und ja, die kennt den Verein wirklich in- und auswendig, war von Anfang an dabei, kann auch noch ein paar schöne Anekdoten erzählen. Und da hören wir jetzt mal rein. Birgit, seit dem 1.7.1991 bist du im Verein. Da waren wir beide noch gar nicht auf der Welt.
Spricht das jetzt für mich?
Das ist erstmal neutral. Ich habe nachgelesen, dein Einstellungsgespräch hattest du mit Volker Finke.
Ja.
Um was ging es da, weißt du es noch? Was wurde da besprochen?
Ja, also es war ja so, dass ich damals bei der Frau auch gespielt habe und dann war Weihnachtsfeier. Das war damals noch im Tennisheim, das kenne ich ja zwar natürlich dann auch nicht. Nee. Und dann haben die Frauen dürfen die Getränke ausschenken für die Männermannschaft. An der Weihnachtsfeier ist es Essig, mit dem Ketterer gekommen und mir haben Getränke ausgeschenkt. Und dann hat der Herr Stocker Rede gehalten und gesagt, ja, wenn wir jetzt aufsteigen und so, dann geht es so nicht mehr und dann brauchen wir auch jemanden für das Geschäft still. Habe ich so zugehört und dann, ich bin ja Industriekauffrau, und dann habe ich mir überlegt und habe gedacht, oh, das wäre jetzt auch etwas Cooles. Und dann habe ich mich einfach beim Herr Stocker gemeldet. Und dann hat sich Volker Fink gemeldet. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann, ist es so wahr, wie es jetzt ist.
Und, aber was hat er dann gefragt? Auch sowas wie, wo sehen Sie sich in 5 Jahren oder so? Die klassische weiß es noch, oder?
Nee. Also wisst ihr jetzt nicht, sondern wir haben jetzt einfach, was ich so gemacht habe bisher. Und sieht erwähnt, dass ich halt beim SC Freiburg spiele und wie er so zum Frauenfußball steht und so. Also er den immer möge, halt vielleicht nicht in seinem Verein, aber fand er immer toll, der Frauenfußball. So hat es dann angefangen. Und dann war aber noch ein Gespräch, nicht nur mit dem Volker, sondern auch mit dem Helmut Gebhardt, das war damals der zweite Vorsitzende, ihr den kennt, ja, aber wieder nicht. Und,
wir waren noch nicht geboren, wie gesagt, ne? aber gut, man kann was lesen. Gell?
Und Historie.
Man kann, das ist richtig.
Wir lesen alles nach.
Ja. Und dann mit dem Gebi halt noch und dann war irgendwann noch der Herr Stocker dabei, aber es hat sich schon ein bisschen gezogen, also 6-8 Wochen und dann war es so.
Und dann warst du die erste hauptamtliche Angestellte? Stand auch in einem Interview. Also,
ja,
okay. Und das heißt, wenn du jetzt aber an einem Montagmorgen dann in die Geschäftsstelle kamst, wie viele Leute waren dann da? Warst du dann wirklich alleine?
Ich war allein. Also es gab noch einen Rentner, der Gerhard Köppel. Und das war so der Rentner, der Legende-Rentner vom SC Freiburg. Weil wenn der, da gab es ja noch eine Wirtschaft oben, der Dreisamblick. Also es war vom Umbau im Dreisamstadion und was da alles sukzessive umgebaut worden ist. Und dass er da als einfach ein Zettel an die Tür gehängt, bin in der Wirtschaft. so. Aber wo dann der Verein immer erfolgreicher war, ist, ging das halt nicht mehr, weil da sind echt Leute gestanden. Aber ich bin morgens gekommen, bin dann alleine geguckt und dann ging es wieder und dann kam Volker Finger und dann war schon eine coole Zeit, muss ich sagen.
Aber wie waren so die ersten Arbeitstage, kann ich daran erinnern? Also ich stelle es mir so vor, wenn man irgendwo neu hinkommt, ist ja sowieso immer alles ungewohnt, wenn man dann noch irgendwie alleine schon den Laden dann ab sofort schmeißt. Wie war das?
Also das war schon spannend irgendwie, über der Gerhard, wenn halt dann auch Karte, weißt du, Ticketing, gab ja nicht viele Karte dann und dann war ausverkauft, dann war der echt im Stand, wenn ein Spielerie gekommen ist und hat dann seine Schreibtischunterlage so ein Take-Over und hat gesagt, ah Maxi, da habe ich dann noch zwei Karte und so und die Leute betreut, und so, also bis man das, bis wir ein bisschen in Ablauf kitten, bis man, also PC habe ich dann irgendwann gekriegt und das Fax jetzt schon immer kennen. Aber Fax so mit Kopierer, weißt du, das kennt man vielleicht auch nicht mit so, nicht so mit Papier, sondern mit so laufendes, so Rolle, wie heißt dann, da ist er nicht kennen, mir ist jetzt nicht einfällt, das ist das schwierigste Ding. Und ja, also das war schon außergewöhnlich. Und dann halt habe ich halt die Hotelbuchungen und wie die Mannschaft gefahren ist und so, das habe ich dann übernommen. Und das hat man dann schon, Volker hat immer gesagt, man macht das so und so und das machen wir so. Und dann ist die Mannschaft meistens mit dem Zug gefahren, muss ich jetzt auch sagen. Also ja, war eine spannende Zeit.
Also alles organisiert, du hast angesprochen, Ticketing, Spieltagsorganisation, Pressearbeit, war das
nein,
auch dabei?
Nein. Da kam dann noch kurzfristig dazu, da die zur Netten, das war dann der erste Pressesprecher beim SC Freiburg. Das war ein Kollege, glaube ich, vom Volker und so, der war aber nicht so lange da, aber der hat mal die Presseabteilung so ins Rolle gebracht. So. Und alles andere, Merchandising, also das war alles Ehrenamt.
Krass, ja.
Ja. Ich habe auch Fanartikel verkauft, aber es war einfach, das Sortiment zu behalten. Ich glaube, es gab Caps, Schal, Wimpel, Trikot und Aufkleber. Ja. Und Aufnäher.
Aufnäher noch, okay. Ja. Okay, interessant. Ja.
Wenn wir jetzt mal so einen kleinen Sprung machen, seit 2000 leitest du jetzt offiziell die Frauenabteilung auch. Da auch natürlich alleine am Anfang, hast du ja auch nebenher noch andere Sachen gemacht. Mittlerweile ist ja so, da ist noch der Tim Weiner, der dich unterstützt. Es gibt einen Vollzeit-Pressesprecher, Niklas Bartsch. Wie haben sich denn die Anforderungen an dich und an euch gewandelt im Laufe der Zeit?
Es wird immer mehr halt durch der DFB auch, weil man immer mehr auch liefern muss und so. Und auch das ganze Umfeld ist ja jetzt professioneller geworden. Auch mit, also alleine könnte man das gar nicht mehr schaffen. Das ist ja schon auch so. Und man muss schon am Spieltag auf viele Dinge achten, wo jetzt der Tim eigentlich allein in der Hand hat. Das mache ich nicht mehr so viel. Also ich denke, ich bin informiert, meistens, was er so macht. Aber das hat er schon eher der Hut auf einfach.
Wenn wir mal noch so einen kleinen Überblick über die Historie der Frauenabteilung geben wolle, hast du das alles im Kopf, wie das so lief? Ihr habt ja einige Umzüge hinter euch. Ich hätte hier auch noch eine kleine Denkstütze, wenn du es brauchst. Kannst du da mal gleich wegen das beschreiben, wie das so war? Vielleicht auch aus deiner Sicht. Muss jetzt auch nicht alles aufs Jahr genau und so richtig sein.
Also wenn ich die Jahrgänge nicht sagen muss, dann kriege ich es wahrscheinlich aus dem Kopf noch.
Ah ja,
also wir waren ja erst Spielvereinigung Viren, da sind wir wieder zurück. Also erst gab es ja schon mal Sportclub Frauen. Die sind dann in Viren, weil die irgendetwas war, weiß ich nicht. Müssen wir aber andere fragen, da war ich noch nicht da, bin ja viel zu jung für das gesehen. Klar. Und dann sind wir 91 wieder zum Sportclub zurück. Das war die damalige Abteilungsleiterin, ob die so ausgeheißen hat, weiß ich gar nicht, aber Doris Klein war das, wo ein enger Draht gehabt hat zum Herrn Stocker und die zwei haben das so miteinander gemacht. Ja, dann kommen sie halt wieder. Das machen wir. So, und dann waren wir da und dann haben wir im Dreisamstadion auf dem Hartplatz trainiert, so wie viele andere Mannschaften auch. Und gespielt haben wir auf dem jetzigen Trainingsplatz, haben wir auch schon anders gelegen und war auch kleiner. Und manchmal haben wir dürfen auch im Stadion spielen. So, mit der Frau. Und irgendwann sind wir dann umgezogen von und haben als Heimspieler haben wir also auch noch gemacht bei Postian drüber. Oder bei der FT. Da haben wir also auch FT 1844. Da haben wir auch unsere trainiert im Sommer. Flutlicht, ist ja muss ja auch im Winter und so, haben wir nicht gehabt. Im Sommer haben wir dann dürfen wir trainieren und die Spiele machen. Und manchmal haben wir uns müssen den Platz teilen mit American Footballer. Ja. Das ist jetzt, wenn da so einer entgegenkommt. Das ist schon ein interessantes Ding. Und das war ja dann ein schwieriger Zustand und dann sind wir nach Sexau umgezogen. Und das war eigentlich wirklich eine richtig schöne Zeit, das muss man schon sagen. Das ganze Dorf hat uns auch begleitet zum ersten Bundesliga-Aufstieg. Das haben wir dann gehabt mit Tennis Borussia Berlin, haben wir es klar gemacht, dass wir aufgestiegen sind. Und dann haben sie, sind wirklich viele mitgefahren von Sexau. Mhm. Haben halt gesungen, hurra, hurra, das ganze Dorf ist da und so. Und dann haben die Berliner mal gesagt, Freiburg ist doch kein Dorf. Und die, aber Sexau schon. Und so, denn ja, natürlich nicht zwingend wisst, wo Sexau ist. Und von Sexau sind wir dann zu der Eintracht Freiburg. Sportfreunde Eintracht heißen sie jetzt. Und da, die haben einfach zu viele Mannschaften gehabt. Mhm. Und an mir noch, das ging einfach nicht. Und von der sind wir dann in Schönbergstadion zu Blau-Weiß-Wira, also praktisch da, wo wir mal herkommen sind ja jetzt unsere Jugendmannschaften noch. Und wir sind jetzt mit der ersten Mannschaft, ja, wie ihr alle wisst, hoffentlich im Dreisamstadion.
Genau, seit 2021, ne?
Ich glaube, ja.
Das ist richtig, genau. Was ging dir denn durch den Kopf, wenn wir jetzt gerade beim Dreisamstadion sind, die Saisoneröffnung, Eröffnungsspiel gegen Bayern München, 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren da. Was ging dir da durch den Kopf?
Also das war schon ergreifend, muss ich sagen. Also, weil es ein Heimspiel war, so viele Zuschauer zu haben. Wir haben ja dann davor halt im Mai dieses Pokalendspiel gehabt in Köln mit einem ausverkauften Stadion. Das hat schon geflasht, aber es ist trotzdem eine eigene Nummer, wenn, oder ganz anders, wenn du ein Heimspiel hast vor so vielen Zuschauern und unsere Ultras und Fanclubs, was wir alles haben mit dem SC Freiburg. Also das ist schon ein bisschen, da kann man schon ein bisschen neidisch sein auf unsere Männer, wenn da so viele Menschen immer mitfahren und die auffeuern und das gibt da einfach einen Schub. Also für mich war es ja Wahnsinn, dass ich das erleben durfte. War schon eine coole Sache.
Mhm. Ging dir vielleicht diese ganze Geschichte, die du vorhin jetzt im ganz kurzen, in der ganz kurzen Zeit nochmal erzählt hast, ging dir die auch nochmal so kurz durch den Kopf oder war das einfach nur den Moment genießen und das Spiel dann auch genießen?
Das war der Moment genießen. Also so bin ich dann schon nicht unterwegs. Aber so, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, kommt schon einiges wieder hoch und auch viele schöne Sachen.
Jetzt feiern wir 120 Jahre SC Freiburg in diesem Jahr. Wir haben auch schon andere Leute gefragt, so was macht den Verein aus? Aber du bist natürlich eine Persönlichkeit hier im Verein, die ist fast so lang da wie niemand. Was macht für dich den SC Freiburg aus?
Ganz viele Dinge. Also es ist einfach mein Verein. Die haben mich die Frauen-Mädchenabteilung entwickeln lassen, nach meiner Denke, sag's mal so. Früher wollte es auch vielleicht niemand machen, wenn man ehrlich ist. Jetzt wäre es wahrscheinlich einfacher, jetzt der das viele machen will. Kann jetzt aussehen. Und irgendwie ist er schon familiär geblieben, aber es ist trotzdem jetzt mittlerweile auch ein wie eine Firma irgendwie. Aber trotzdem ist es, ich kenne ja nichts anderes wie der SC Freiburg, also als Verein in der Struktur und in der Größe. Und ja, wie soll ich sagen, es ist meins und ja, ich freue mich über jeden Erfolg von jeder Mannschaft bei uns. Ich verfolge auch wirklich schier alles. Mhm. Also ich kann montags halt schon sagen, wer wie gespielt hat. Oh, und ich frage mich nie, aber genau da weiß es dann nicht.
Genau, jetzt hast du was aufgemacht, ja.
Aber ja, und ich bin schon dankbar, dass ich die Chance nicht nur bekommen habe, sondern auch für mich selber auch ergriffen habe, dass ich sehr viele Menschen gehabt habe, wo mich da auch unterstützt haben. Also an allererster Stelle ist das der Herr Stogger. Wo von dem habe ich auch ganz viel mitgenommen. Es war auch schwere Zeiten hier, muss man auch sagen. Aber mit ihm, das war einfach schon eine tolle Sache.
Und was wünschst du dem Verein für die nächsten 120 Jahre?
Naja, klar, am besten alle, der bestmöglichste Erfolg, macht wahrscheinlich jeder auf diese Frage. Und schon auch bodenständig bleiben, so wie man es momentan auch lebe. Dass es so bleibt, dass man nicht abhebe.
Ich glaube, das passiert nicht,
oder? Das hoffen wir alle auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, die Richtung stimmt, oder?
Ja, denke ich auch. Ja.
Vielen, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, jetzt auch. Gern wieder.
Ja.
Danke dir, Birgit.
Ja, ciao.
Ja, und manche werden es vielleicht auch hier beim Podcast schon mitbekommen haben. Das Jubiläumsjahr begann ja mit dem Neujahrsempfang vom Sportclub, das war im Europapark, der hat jetzt nicht zwingend was mit dem Jubiläum zu tun, sondern das ist eine Veranstaltung, die findet jedes Jahr statt, der ist eigentlich geplant für Sponsoren und Partner, da gibt es ja immer ein bisschen was zu essen, was zu trinken, ein buntes Rahmenprogramm und wir haben euch ja aus diesem Neujahrsempfang schon das Interview Tom Bartels und Christian Streich und Jogi Löw gezeigt und es war aber nicht nur die beiden da, sondern es waren auch noch ein paar Ex-Spieler vom SC und Tom Bartels hat da auch noch Rodolfo Esteban Cardoso und Richard Golz interviewt und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Und dann kam, deswegen das Mikro vielleicht einfach mal, Werner, wenn du das weitergibst, eine unglaubliche Zeit. Ich habe es eben schon gesagt, mit einem der besten Fußballer, die Freiburg hier hatte. Das erste Bundesliga-Jahr mit Rodolfo Esteban Cardoso. Aber wenn ich das richtig weiß, ist die Geschichte, wie du hier gelandet bist, auch kurios. Denn er war bei Estudiantes de la Plata in Argentinien. Und sein sehr seriöser Berater hat ihm vorgeschwärmt von Deutschland und von dem HSV, von Hamburg. Vom Hamburger SV. Gelandet ist er aber in Homburg. Ja. War das so?
Nein, ja. Stimmt nicht. Diese Geschichte hat Volker Finke erfunden.
Von Volker Finke ist sie. Die ist von Volker Finke. Genauso ist es. Und da hat er übrigens auch mit Christian Streich zusammengespielt, ja, Rodolfo. Das wird der ein oder andere auch nicht mehr wissen, aber es war noch ein Jahr, wo ihr gemeinsam gespielt habt. Aber von da ging dann der Weg zum SC Freiburg, ja. In der ersten Bundesliga-Saison. Wie hat sich das damals angefühlt, Bundesliga zu spielen für Freiburg?
Ja, das war eine sehr harte Saison. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hast du ein bisschen Zeit?
Ja, wir haben Zeit. Also, ja, natürlich. Die Küche wartet. Ja.
Als ich nach Freiburg kam, da haben wir davor ein bisschen darüber gesprochen. Also ich habe jetzt gerade Frau Stocker gesehen und freue mich sehr, nach langer Zeit wieder mich sie unterhalten, weil Frau Stocker war in dieser Zeit, als ich hier kam, da war wie meine Mutter, weil ich habe bei Herr Stocker die ersten 3 Wochen zu Hause gewohnt.
Wie lange?
Ungefähr 3-4 Wochen habe ich bei ihm gewohnt. Also ich bin vom Homburg hierher und dann fahre ich in die Stadion direkt bei der ersten Training und ich hatte keine Wohnung, kein Hotel und auf einmal kommt Herr Stocker und sagt, du komm bei mir, du wohnst bei mir. Und habe gesagt, alles klar. Das ist klar, ja. Man wohnt bei einem Präsidentenhaus und ich wusste nicht, was ich machen soll, aber ich hatte immer so vernünftige abends, früh im Bett, alles möglich. Am nächsten Tag, Frau Stocker hat immer das Frühstück vorbereitet und da war riesig, also das war echt wirklich schön. Danach ist...
Wo ist Frau Stocker? Wo sitzt Frau Stocker? Wo ist Frau Stocker? Ach so, da vorne, wunderbar, ich durchs Licht nicht gesehen. Schön, dass Sie da sind heute Abend, herzlich willkommen.
Danach hat mir Herr Stocker eine Alberge gefunden, eine Studentenwohnung, also eine Pension Richtung Autobahn. Und da bin ich auch ein paar Wochen da gewohnt. Also ich kann mich in diese Jungenalberge erinnern, da war so große Fenster, da war schon, keine Ahnung, 4:30 früh war schon hell, ich konnte nicht mehr schlafen. Da hatte nur eine Toilette im Flur für alle Studenten, für mich auch. Und da habe ich auch ein paar Wochen da gewohnt. Aber ich war glücklich, das war wirklich gut. Also hatte auch einen langen Weg zum Training gehabt, da hatte mir Herr Stocker auch eine Alfa Romeo Kombi besorgen und ich kann mich immer noch an Oliver Freund da mal erinnern, sagt Rodolfo, das einzige Gut an diesem Auto sind die Reifen, andere kannst du wegschmeißen. Aber wie gesagt, also ich war wirklich glücklich. Aber die Saison nachher, haben wir wirklich gut gespielt. Manchmal haben wir in vielen Spielen auch Pech gehabt. Ne? Also wir haben auch richtig gute Fußball gespielt und am Ende, ich glaube, da war dramatisch, weil ich kann mich auch an eine Geschichte erinnern, ich glaube, wir haben zu Hause die letzte vierte Spieltag, da haben wir gegen Dynamo Dresden verloren, 1-0, ich habe nicht gespielt, weil ich gesperrt war und da haben alle gesagt, also Freiburg ist abgestiegen und da gab es noch 3 Spiele, da haben wir in Stuttgart, wo Stuttgart in dieser Zeit hat, ich glaube, so vierter oder dritter war, zu Hause gegen Leipzig und in Duisburg. Und Herr Stocker kam am nächsten Tag und er sagt zu mir, kommen wir in mein Auto rein und Fenster zu, alle, und er hatte früher auch Zigarillo geraucht. Und da haben wir da drin gesprochen und er hat mir gesagt, Rodolfo, wenn du irgendwo so einen Verein findest, wir werden keine Steine auf den Weg legen, dann kannst du eigentlich, ich habe gesagt, Herr Stocker, wir sind noch nicht abgestiegen. Ja, aber das ist schwer und so. Und ich hatte nur gewartet, weil der hat da so viel geraucht da drin, da war 10 Minuten. Ich kam von das Auto raus und da war so schwindelig, hat meine Kopf weggetan. So, ich erinnere mich immer noch da. Das war ich. Und dann haben wir in Stuttgart 4-0 gewonnen, zu Hause 1-0 gegen Leipzig. Ich habe einen Elfmeter verschossen und ich glaube, kurz vor Schluss habe ich das 1-0 geschossen. Und in Duisburg haben wir 2-0 gewonnen. Da waren, ich glaube, 18.000 Fans da rüber und das war wirklich ein schönes Erlebnis, weil der Rückweg mit der ganzen Mannschaft, da haben wir oft in die Tankstelle eingehalten und da die Kühlschrank volle Bier wieder gefüllt. Und in jeder Tankstelle waren die Fans da und da haben wir gefeiert. Das war wirklich eine schöne Erinnerung. Das war die ersten Jahre, ja.
Ja, also fantastisch. Rodolfo, man klebt quasi an deinen Lippen, so gerne höre ich dazu. Ich muss natürlich so ein bisschen versuchen, jetzt im Zeitplan zu bleiben, und wenn ich noch 6 Fragen stellen könnte dazu, denn die Zeit, was man glaube ich auf jeden Fall raushört, wenn ein Spieler sich gut fühlt und gut aufgehoben fühlt und glücklich ist und Freiburg auch als Stadt angenommen hat, dann bringt er solche Leistungen wie du, hast danach eine unfassbare Saison gespielt und wir schauen uns jetzt mal an, eins sicherlich der Highlight-Spiele, Freiburg gegen Bayern München in der Saison danach.
Weiter die Freiburger, Fehler von Erlinger, Todd, Cardoso und Treffer Nummer 3 innerhalb von 7 Minuten, steht 3-0 für den SC Freiburg. Unglaublich. Schauen Sie hier, dieser katastrophale Fehler von Erlinger. Todd setzt sich durch, hat alle Zeit der Welt zum Gucken. Wo ist der freie Mann? Da sieht er ihn. Ein Zuckerpässchen in die Mitte und Cardoso völlig alleine. Die Bayern-Abwehr ein einziges Torso. Zeyer, Helmer, ja, tritt ihm hinten auf die Hacke, aber ich will ihm da keine Absicht unterstellen. Auch hier kann man pfeifen, muss man nicht. Cardoso, 4-1 nach einer knappen Stunde. Genau die 59. Minute. Cardosos zweiter Treffer in diesem Spiel.
Rodolfo Esteban Cardoso. Ich glaube, das Spiel ist allen in Erinnerung. Dir auch, war das auch in deiner Karriere, die ja noch großartig weiterging mit tollen Zeiten, Bremen, HSV. Ist dir aber die Zeit in Freiburg und solche Spiele richtig präsent in Erinnerung?
Ja, danach, glaube ich, also Martin Sparrens ist da. Ich glaube, das haben wir auch schön gefeiert, glaube ich, nach dem Spiel.
Martin Spanring hat übrigens das 1-0 geschossen in dem Spiel, wenn er jetzt schon erwähnt wird. Ja, herzlich willkommen, Martin Spanring.
Also, das sind Spiele, wo man genießen wird. Also gegen Bayern. Bayern ist immer eine Macht in der Bundesliga. Und in dieser Saison, das war, glaube ich, am Anfang der Saison, keiner hat geglaubt, dass am Ende Dritter werden. Nur wir, glaube ich. Das war die Meisterschaft, haben wir knapp verloren, glaube ich. Das war nur 3 Punkte hinter Borussia Dortmund. Nee, hinter Borussia Dortmund ist Meister.
Das war
geworden.
Bis zuletzt spannend, ne? Genau, das war. Genau. Dortmund, genau, die am Ende, habt ihr genau. Unentschieden gespielt, glaube ich, kurz vor Schluss?
Wir haben gegen Borussia Dortmund hier zu Hause 1-1 gespielt. Ja. Und dann, ich glaube, da hat sie ein bisschen die Kraft uns gelassen. Ich glaube, da hat er vielleicht ein paar Spiele noch ein bisschen die Kraft gefällt, aber dieses Spiel, ich glaube, war der Knackpunkt, warum nicht Meister geworden. Aber wenn heute die Tabellen sehen, also das sind nur 3 Punkte hinter Borussia Dortmund, das wäre heute am Tag nur ein Spiel, ne, bei dem diese Geschichte mit 3 Punkten.
Und wenn ich das sagen darf, Dortmund ist dann Meister geworden und hat dann mit der Mannschaft die Champions League gewonnen.
Wie bitte?
Dortmund hat dann die Champions League gewonnen. Ja. Diese Mannschaft ist dann 97, also fast später. Champions League-Sieger geworden, Rodolfo. Ja? Wenn ihr Dortmund geschlagen hättet, wer weiß, was in der Champions League möglich gewesen wäre.
Hätten wir auch Champions League, ja.
Auf jeden Fall, Rodolfo Esteban Cardoso, meine Damen und Herren. Tolle Geschichten. Der seinen Weg dann fortgesetzt hat, eben auch dann doch noch beim HSV gelandet ist, da noch große Leistung gezeigt hat. Und Richard Golz ist den umgekehrten Weg gegangen, vom HSV zum SC Freiburg. Das war damals sicherlich kein gewöhnlicher Weg. Wie hat man damals aus Hamburg, wenn man sich mal überlegt, wie die Situation jetzt gerade ist, wie man aus Freiburg auf den HSV schaut, wie hat man damals als HSV-Spieler auf Freiburg geblickt? Das waren ja doch Welten, die diese Clubs getrennt haben zu der Zeit, 98.
Ja, wenn man das mit heute vergleicht, dann haben sich ja die Welten sozusagen verdreht. Freiburg war damals das, was der HSV heute ist. Mag man ja eigentlich gar nicht sagen, irgendwie, wenn man so Fußballromantiker ist. Aber ich habe Freiburg damals, oder die erste Begegnung mit Freiburg war eigentlich, als ich mit dem HSV gegen Rodolfo gespielt habe. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben zwar hier 1-0 gewonnen, irgendwann im Herbst hat geregnet und Thomas von Heesen hat einmal aufs Tor geschossen. Rodolfo hat, glaube ich, 98 Flanken reingehauen und wir haben 1-0 gewonnen. Das war meine erste Begegnung und das war natürlich irgendwie ein Verein, den es in der Form ja noch gar nicht so richtig im Profifußball hat man ihn noch nicht so wahrgenommen. Die haben irgendwie ganz vieles anders gemacht und total sympathisch, haben Fußball gespielt. Das war zu der Zeit auch irgendwie, war so ein bisschen so eine triste Phase, wo der Fußball nicht besonders attraktiv war, aber die Breisgau-Brasilianer, also die erste Generation damals, später kam dann Tobi noch dazu, das waren dann die Breisgau-Georgia, aber das sah richtig nach Fußball aus, es hat Spaß gemacht, natürlich macht es immer Spaß, wenn man hier gewinnt, aber es hat auch einfach Spaß gemacht zu spielen gegen die. Und dann hat sich für mich halt so eine Situation ergeben, wo es einfach dann Zeit war, mal was Neues zu machen, nachdem ich beim HSV mit Jugend- und Amateurzeit insgesamt 13 Jahre war, kam dann ja, Volker Finke irgendwann um die Ecke und ich war halt in einer Situation, wie gesagt, wo es Zeit war, was Neues zu machen und ja, das war dann auch so eine Art Abenteuer, weil ich war dann 30, also ein gestandener Spieler. Und zu der Zeit war das Konzept ja auch verstärkt, jüngere Spieler aufzubauen. Und das war eine echte Aufgabe für mich dann in dem, ja, also Kindergarten kann man nicht sagen, aber schon, was so Bundesliga-Erfahrung bedeutet, war das ja schon ja, ausbaufähig. So,
du, hast am Ende, glaube ich, 453 Bundesligaspiele gemacht, aber für alle Vereine. Und es war natürlich, als du damals kamst aus Hamburg, gab es einen großen Konkurrenten, Hans-Jörg Butt. Wir erinnern uns alle daran, dass er nicht nur guter Torwart war, sondern auch sehr gut Elfmeterschießen konnte. In den ersten Jahren hat er gar keinen verschossen. Fast keinen verschossen. Wir schauen mal. Dann gab es natürlich das Spiel Freiburg gegen den HSV. Letzte Minute beim Stand von 0-0 bekommt der HSV einen Elfmeter. Schauen wir uns an.
Richard Golz, er hat als Keeper eine tolle Elferbilanz. Von 34 Elfern war er 13 Mal Sieger, immerhin gegen Leute wie Sigurd Winsson, Zorc, Breme, Effenberg, zuletzt gegen Kunz. Aber jetzt tritt Butt an, der hatte ihn einst beim HSV aus dem Tor gekegelt. Jetzt hat Golz die einmalige Chance zur sportlichen Revanche. Butt gegen Golz, die kennen sich aus dem FF. Butt gegen Golz, 90. Minute und... Zum 14. Mal hatte es in der Bundesliga das Duell Torwart gegen Torwart gegeben. Nur Radenkovic, Nikbo und zuletzt Bockholt vor 26 Jahren. Die versiebten ihre Elfer. Der Duisburger Linders war damals der Held, 1972. Heute Freiburgs Richie Golz. 0-0 der Endstand. Als erstes Geschenk gab es das Trikot von Toni Yeboah. Ja, das sind Huldigungen und mehr noch. Das habe ich hier noch nie erlebt, überhaupt nicht. Da läuft rechts unten im Bild der Butz, frustriert und nicht beachtet von den Kameraden in die Kabine. Und was machen die Hamburger? Der HSV-Masseur und die Mitspieler, die feiern den gegnerischen Torhüter. Die feiern den Golz, Groth, Jepsen, Fischer und andere. Ja, ich sag's ja, die Bundesliga, die muss verrückt sein.
Ja, großartige Bilder. Von Jörg Dahlmann, alles kommentiert damals und ein... Ja, war es eine Genugtuung? Ist es auch im Nachhinein noch was ganz Besonderes gewesen, dieses Spiel?
Also jetzt wirklich kein Blödsinn. Das war mit Abstand der emotionalste Moment in meiner Karriere. Also ich habe 21 Jahre gespielt und bin halt nach Freiburg gekommen. Das war das erste Spiel gegen meine ja, gegen meine ehemaligen Kollegen und auch gegen den Verein, wo ich als Jugendspieler hingekommen bin aus Berlin und groß geworden bin, bin da Profi geworden. Und es war total kitschig. Also das, da kannst du ja einen Film draus machen. In der 90. Minute, also das war auch so in der Phase, Jörg Butt hat ja ganz viele Elfmeter geschossen und ich hatte manchmal auch das Gefühl, die Schiedsrichter haben auch darauf gewartet, dass mal irgendeine Szene kommt, weil, also im Nachhinein, den Elfmeter muss man nicht geben, aber er hat ihn gegeben und dann kommt so eine Szene, die eigentlich ja drehbuchreif ist und was dann auch natürlich extrem schön war. Man hat es ja eben im Film eben auch gesehen, die ganzen alten Kollegen aus Hamburg, ist eigentlich jeder, also ich hatte das Gefühl, die haben sich auch richtig gefreut, dass er den Elfmeter verschossen hat.
Also Richard, ich glaube, das sagt alles aus über deine Wertschätzung, die du von den Kollegen bekommen hast. So gehen die, glaube ich, nicht zu jedem Spieler. Ich glaube, das sagt viel aus, wie du in Hamburg angesehen warst. Und übrigens auch in Freiburg. Das weiß man ja hier aus vielen Gesprächen, welchen Stellenwert du hier noch genießt. Und ich weiß, dass du alles verfolgst, den SC heute. Dein Sohn ist ja selbst Torwart, im Moment bei Rot-Weiß Essen. Aber natürlich schaust du auf die Torhüter auch immer speziell. Und jetzt haben wir halt hier in Freiburg die Situation, dass Noah Atubolo das Vertrauen bekommen hat mit 20, 21 Jahren. Das hat Jochen eben schon kurz angesprochen. Jetzt hat er aber so viele weiße Westen, ich glaube 7 Mal. Wie schätzt du die Entwicklung ein? Und ja, ist das typisch Freiburg, dass man dem die Chance gibt? Wer macht es, so einen jungen Torhüter spielen zu lassen?
Also so oft zu Null zu spielen, ist natürlich auch immer von der Mannschaft abhängig. Aber natürlich ist es eigentlich eine logische Konsequenz, wenn man das bei Feldspielern so konsequent durchzieht. Und davon gibt es ja auch wirklich viele, die den Sprung dann in die erste Mannschaft schaffen. Warum soll man es beim Torwart nicht auch machen? Natürlich ist das immer eine Position, die sensibel ist und wo man dann auch 100%ig sicher sein muss. Aber das Gefühl haben, glaube ich, auch alle gehabt. Und das wurde ja auch oder wird ja auch permanent kommuniziert, dass man wirklich davon überzeugt ist und das durchzieht. Und man sieht es ja auch an der Kaderplanung. Da ist ja jetzt nicht noch jemand irgendwie mit 30 im besten Alter dahinter, der schon 100 Bundesligaspiele oder 200 gemacht hat. Und also es ist alles sehr schlüssig und konsequent. Und wenn man auch sieht, wie er aufgebaut wurde, schon ewig lange im Verein, dann über die zweite Mannschaft in der dritten Liga, was ja auch richtig, richtig Profifußball ist. Also besser kann man es eigentlich nicht planen. Und das freut mich natürlich, so quasi als Enkel mittlerweile, ja, ist ja nicht nur eine Generation, gefühlt schon zwei. Also freue ich mich sehr, dass die Position wieder außerordentlich gut besetzt ist. Und ja, mal sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Es ist natürlich, das erste Jahr in der Bundesliga ist immer schwer auch. Das ist dann nochmal schon ein großer Schritt, wenn man vorher in der dritten Liga gespielt hat. Aber dass das am Anfang nicht sofort bei 100% ist oder dass es auch eben immer Situationen gibt, das also sieht man auch bei Manuel Neuer, der macht auch nicht alles richtig, nur da wird anders drüber gesprochen und man muss jeden Spieler unterstützen und das ist wichtig, das wird aus meiner Sicht außerordentlich gut gemacht, deswegen ist es jetzt für mich keine Überraschung, aber trotzdem guckt man natürlich deutschlandweit anders drauf, wenn man hier in Freiburg unterwegs ist, dann weiß man, dass es einfach so gemacht wird und dass es normal ist. Aber es ist sehr schön.
Ja, Marco, jetzt haben wir ganz viel nach hinten geblickt. Jetzt schauen wir noch ein bisschen nach vorne. Auf was könnt ihr euch freuen in den nächsten Wochen und Monaten? Und da haben wir mit Hanno Franke gesprochen. Der ist Leiter Marketing und Nachhaltigkeit beim Sportclub, auch schon sehr, sehr lange im Verein und hat sich darum gekümmert mit seinem Team, was kann man machen in so einem Jubiläumsjahr, was für ein Rahmenprogramm kann man auf die Beine stellen. Und die haben sich da was richtig Cooles überlegt und da hören wir jetzt rein. Hanno, hi, willkommen zum Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Aber selbstverständlich, ich freue mich.
Wir haben jetzt 120-jähriges Jubiläum. Du bist schon eine Weile im Verein, schon fast 30 Jahre jetzt. Das heißt, du hast auch das 100-jährige Jubiläum begleitet. Da bringt dich so ein 120-jähriges, bringt dich da nicht zum Schwitzen, oder?
Ehrlich gesagt, mich hat das 100-Jährige damals sehr zum Schwitzen gebracht, nicht nur mich, sondern das ganze Team, das das seinerzeit quasi vorbereitet hat. Da hatten wir uns auch nicht wenig vorgenommen und nicht wenig gemacht. Und ehrlich gesagt, das 120-Jährige bringt mich auch wieder zum Schwitzen.
Aber ihr habt es ja zumindest schon mal auf dem Papier schon mal ordentlich was in die Wege geleitet. Wir haben es mal ein bisschen vorbereitet, dass du jetzt nicht alles erzählen musst. Wir fangen mal an. Es gibt ein Stadtteilturnier, haben wir gelesen.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben ja nicht nur 120-jähriges Vereinsjubiläum, sondern wir haben auch 20-jähriges Jubiläum unserer Stiftung, der Achim-Stocker-Stiftung und des Fördervereins Freiburger Fußballschule, die seinerzeit zu unserem 100-jährigen Jubiläum gegründet worden sind. Mhm. Beide Institutionen haben die Aufgabe, Sport in der Breite zu fördern, Bewegungsangebote zu fördern, junge Talente zu fördern und auch weitere soziale Aufgaben, die sie sich in die Satzung geschrieben haben. Und im Grunde widmen wir dieses Stadtteilturnier, dieses Grümpelturnier diesen beiden Institutionen. Das war uns wichtig, dass der Förderverein und die Stiftung in unserem 120-jährigen Jubiläum auch eine Abbildung bekommen zu ihrem 20. Jubiläum.
Das heißt, jeder Stadtteil stellt eine Mannschaft und die kicken im Dreisamstadion?
Jedes Stadtteil stellt eine Mannschaft. Es sind maximal 12 Spieler, Spielerinnen zugelassen. Es wird im Kleinfeldformat gespielt. 1+5, also 6 Spieler, Spielerinnen auf dem Platz. Es muss auch immer eine Frau mit auf dem Platz sein. Und das ganze 26 Stadtteile, bewusst nicht die Vereine aus den Stadtteilen, das ist uns eben wichtig, deswegen auch als Gerümpelturnier organisiert und die ganze Anmeldung läuft sozusagen über die Bürgervereine der Stadtteile.
Genau, wenn ihr da genauere Infos wollt, das ist auf unserer Homepage vermerkt, unter dem Reiter Nachhaltigkeit, partnerschaftlich agieren, da findet ihr alle Infos zum Stadtteilturnier, auch wo ihr euch anmelden könnt.
Genau, und da wird nicht nur das beste Team geehrt, sondern es gibt auch einen Preis für das fairste Team, habe ich gelesen. Also wer besonders fair ist, wenige gelbe Karten und Platzverweise darf es schon gar keine geben.
Richtig, oder? Also wir suchen auf jeden Fall natürlich die beste Stadtteilmannschaft, aber wir suchen auch die fairste Stadtteilmannschaft und das Ganze wird abgerundet noch mit einer großen Tombola für einen guten Zweck.
Okay, und da gibt es einen Hauptpreis?
Weißt wird nicht verraten.
Okay, könnt ihr gespannt sein. Und dann gibt es auch noch einen Jubiläumsabend beim Zelt Musikfestival, das gleichzeitig auch 40-jähriges Bestehen feiert, glaube ich. Ja, ist richtig.
Genau, das ist tatsächlich an einem gemeinsamen Tisch ausgedacht worden. Wir haben seit langer Zeit bereits so eine kleine Kooperation mit dem Zelt Musikfestival. Wir unterstützen sie einerseits und umgekehrt sind wir bei ihnen auf dem Gelände auch sichtbar. Und in dem Zusammenhang haben wir uns angeguckt und gesagt, Mensch, ihr feiert 120-Jähriges, warum machen wir nicht irgendwas zusammen? Und dann ist daraus die Idee entstanden, im großen Zelt tatsächlich ein SCF-Programmabend zu machen. Wir haben gesagt, ein Fußball-Kulturabend. Und wir sind dabei, ein wirklich lustiges Programm. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber mein Gefühl ist, das wird richtig prima, was wir uns da vorgenommen haben. Auf die Beine zu stellen und sind dann sozusagen ja ganz normaler Programmbestandteil des Zeltmusikfestival mit unserem Jubiläum.
Genau, und da ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass der Vorverkauf für die Mitglieder des SC, der beginnt am Dienstag, den 30. April 2024. Schnell sein lohnt sich wahrscheinlich, oder?
Schnell sein lohnt sich. Es ist vielleicht auch mal wichtig zu erwähnen, dass es ja gar nicht so viele Locations gibt, wo man gemeinsam groß feiern kann. Das ist trifft uns immer wieder. Klar, du kannst natürlich überlegen, legst du so ein Fest ins Stadion rein, dann hat es aber natürlich einen komplett anderen Charakter, weil es halt nicht diese enge Atmosphäre hat, die wir für diesen Abend, glaube ich, brauchen und uns auch wünschen. Und immerhin können eine ganze Menge Leute teilnehmen an diesem Abend, aber vielleicht auch zur kleinen Beruhigung, wir werden diesen Abend aufzeichnen und zeitversetzt ausstrahlen für alle, die kein Ticket bekommen.
Ja. Die kein Ticket bekommen, können ja auf jeden Fall zur Saisoneröffnung kommen. Die ist ja auch immer groß vor der Saison, vor dem Pokalspiel. Das wird am 10. 11. August an dem Wochenende stattfinden. Da gibt es dann nochmal ein großes Fanfest. Kannst du dazu nochmal ein bisschen was sagen?
Ja, hat ja Tradition, dass sozusagen der letzte seriöse Test, der gemacht wird, immer eine Woche vor dem DFB-Pokal Auftakt ist. Und so wird das auch dieses Jahr wieder sein. Wir suchen einen attraktiven Gegner für dieses Jubiläumsjahr. Das ist nicht immer ganz einfach, muss ich dazu sagen, weil viele große Mannschaften schlicht und ergreifend auch internationale Verpflichtungen haben. Aber es wird hinter den Kulissen akribisch gesucht nach einem guten Gegner und wir wollen unser Stadionfest etwas größer gestalten wie die letzten 2 Jahre hier im Europaparkstadion. Wir haben ja auch ein bisschen Erfahrung erst sammeln müssen und es wird auf jeden Fall auch Programm geben dafür auf diesem Fan- und Familienfest am Stadion.
Ich erinnere mich noch an die letzten zwei Jahre, da war hier auf dem Parkplatz auch immer groß Torwandschießen und auch ja, Räder, die man dann drehen kann und was gewinnen kann von verschiedenen Partnern. Das wird wahrscheinlich alles wieder da sein, oder?
Wenn man es wird alles wieder da sein und wie gesagt, wir haben vor, es noch ein bisschen bunter und ein bisschen größer zu fahren und wir sind da immer den Sponsoren des Vereins sehr dankbar, weil die sich ja sehr, sehr rege beteiligen an diesem Tag.
Also für Groß und Klein ist was dabei, das ist sehr gut.
So ist es gedacht.
Dann wird noch die NS-Studie veröffentlicht im Herbst 2024. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, ist jetzt klingt ein bisschen nach einem schrägen Cut, ja. Aber wir haben das immer gesagt, wir haben gesagt, wir nutzen dieses in Anführungsstrichen kleine Jubiläum, um eine wichtige Hausaufgabe zu machen, die wir bisher immer noch nicht gemacht haben. Wir gucken uns an, welche Rolle der Verein in der Zeit im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, also in der Zeit des Nationalsozialismus gespielt hat, was seine Verantwortlichen für eine Rolle gespielt haben und haben deswegen vor 1,5 Jahren eine große Studie in Auftrag gegeben, Historikerbüro, namentlich ist das Robert Neisen, weil wir haben es auch schon geschrieben, deswegen kann ich den Namen auch sagen, haben das Ganze mit einem wirklich prominenten Beirat flankiert, weil wir wirklich wollen, dass alle Steine umgedreht werden diesbezüglich und möchten halt im Spätherbst mit einer Publikation erscheinen. Aber da geht es vor allem, also was unsere Arbeit diesbezüglich betrifft, um Gründlichkeit. Es ist trotzdem gewünscht, dass es in diesem Jahr auf jeden Fall noch erscheint als Publikation.
Genau. Und wer da Hinweise noch geben kann, ne, die Info wollen wir auch noch rausgeben, der kann sich natürlich auch jederzeit melden. Ne? Ich glaube, wir sind noch offen über sämtliche Sachen, die reinkommen.
Wir sind noch sehr dankbar. Es fehlen vor allem Fotos, also Fotos mit SC-Bezug aus der Zeit. Also es gibt natürlich genügend Bilder und Fotos aus der Zeit insgesamt, aber es gibt verdammt wenig Abzüge, Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos sicherlich aus der Zeit. Da sind wir ganz, ganz, ganz schlecht bestückt und deswegen sind wir sehr dankbar um zeitneue Zeugnisse, irgendwelche Nachlässe, aber vielleicht auch noch über das eine oder andere Zeitdokument, was womöglich in einem Keller liegt oder wo irgendwelche Enkel irgendwas übernommen haben. Also da wären wir sehr dankbar und gerne auch per E-Mail auf nachhaltigkeit@scfreiburg.com.
Apropos Historie, da wird auch noch im Umlauf des Europaparkstadions, da soll auch noch ein bisschen was gemacht werden mit historischen Motiven und so. Das ist auch noch im Zuge des Jubiläums. Was kannst du dazu sagen?
Also das ist eine Faninitiative, also da hat sich aktive Fanszene und Fangemeinschaft und auch ein bisschen der Verein hat auch etwas mitgewirkt. Das ist so, das ist ein Projekt, wo im Grunde Ereignisse und Motive der SC-Geschichte nachgezeichnet werden. Das Ganze beginnt am Fanshop im Umlauf und endet am Ende der Osttribüne. Und das Ganze wird quasi mit Tafeln, mit Erklärtafeln garniert. Und da hast du im Grunde sowas wie so einen kleinen historischen Bilderpfad durch die SC-Geschichte. Passt natürlich wunderbar in dieses 120-jährige Jubiläum. Und das ist ein wirklich sehr schöner Beitrag der Fanszene in diesem Jahr.
Genau. Wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, jetzt kommen wir noch ein bisschen weg vom Jubiläum, aber du bist ja eigentlich auch ein Zeitzeuge der jüngeren SC-Geschichte, kann man sagen, glaube ich, ohne dir zu nahe zu treten. Aber du bist seit 1995 im Verein. Wir haben auch schon mit Birgit Bauer-Schick, die noch früher, die 4 Jahre früher vor dir angefangen hat, noch drüber gesprochen. Kannst du dich denn daran erinnern, an deinen ersten Arbeitstag oder die ersten Tage, Wochen beim Sportclub?
Also wenn ich jetzt sagen würde, wie gestern, wäre es etwas kokettiert. Ganz so ist es nicht. Aber ich kann mich natürlich sehr, sehr gut an diese Anfangszeit erinnern, weil wir, also ich glaube so als Büro- oder Verwaltungseinheit die erste neben dem Ticketing- und Mitgliederwesen gewesen sind außerhalb des Sports. Wir haben uns damals Büro für Presse und Marketing getauft. Und waren so ein kleines Allrounder-Team, die, ich bin auch nicht allein angestellt worden, sondern ein damaliger Kollege mit. Und wir haben, also bei null haben wir nicht angefangen, aber wir haben ganz unten angefangen. Das ging damit los, dass Schreibtische aufgebaut werden mussten und Regale aufgebaut werden mussten. Büros hatte der Verein ja damals gar nicht. Deswegen haben wir damals in der Karthäuserstraße ein extra Büro angemietet. Und da ging es sozusagen los. Es war natürlich, könnt ihr euch denken, unfassbar spannend. Ich kokettiere ansonsten gar nicht so gerne damit, dass ich so lange schon dabei bin, weil nicht zuletzt ihr beide ja Zeugnis davon seid, dass der Verein sehr gewachsen ist in den letzten vor allem in den letzten zwei Jahren, auch mit dem neuen Stadion natürlich. Und ich sage immer, also ich will nie den Eindruck jungen Kollegen, Kolleginnen gegenüber vermitteln, als sei ich hier der, der schon Ewigkeiten da sei und wüsste quasi, wie es läuft. Da kommst du hier im Haus auch nicht sehr weit mit. Und das entspricht auch ehrlich gesagt nicht meinem Naturell. Aber es ist schon auf eine Art ein bisschen verrückt, dass das jetzt fast 30 Jahre schon sind.
Aber wie war das damals Marketing? Also das war ja, glaube ich, dann auch irgendwann so ein neumodischer Begriff, oder? Also jetzt mittlerweile ist er schon komplett eingedeutscht, sage ich jetzt mal. Aber das war doch damals auch was generell was ganz Neues, oder?
Ja, ich hatte mich damals auf eine Pressesprecherstelle beworben, weil da gab es diesen Didi zu nennen. Und der war ein Jahr genau hier. Und dann hat man aber eben im Bewerbungsgespräch gesagt, dass man eigentlich so ein kleines Allrounder-Team sucht, die sich ein wenig um Pressearbeit kümmern. Wir sollten das Stadionmagazin neu aufsetzen, das Heimspiel erfunden worden. Wir sollten Support leisten für potenziellen Merchandising-Verkauf. Und tatsächlich hatte bis dato die klassische Sponsoring-Vermarktung eine Agentur aus Gundelfingen gemacht. Und da wurden uns zwei Ordner hingestellt nach dem Motto, guckt da mal rein, verschafft euch einen Überblick. Und legt mal los. Ne? Das Ganze aber schon auch begleitet. Der damalige zweite Vorstand, der Helmut Gebhardt, hat uns ein wenig angeleitet, aber der hat das natürlich auch nebenberuflich gemacht. Und wir haben dann sozusagen angefangen, uns unser eigenes Arbeitsfeld zu erschließen. Das war jeden Tag Learning by Doing.
Ja, und ich glaube, deine Aufgaben haben sich in den letzten 30 Jahren ja wahrscheinlich auch stark verändert, oder? Wie war das so?
Immer wieder,
genau. Ja. Digital natürlich dann auch, oder? Dann wurde irgendwie mehr mit Computern, irgendwann mit Handys gearbeitet und so.
Da waren wir ganz früh dabei. Da haben wir von Achim Stocker, dem damaligen Präsidenten, nochmal eins auf die Finger gekriegt, weil wir so eine teure Computeranlage gekauft hatten. Wir waren auch im Verein, einer der ersten Vereine, der überhaupt eine Website hatte. Damals. Da waren wir früh mal mit am Start. Und ein Heimspiel war das erste Magazin, das digital in Freiburg-Stadt produziert worden ist. Wenn ich gewusst hätte, was wir uns damit antun, hätte ich, glaube ich, nochmal überlegt, ob wir das wirklich machen.
Wie haben sich denn so die Beträge auch geändert? Also jetzt, wenn man jetzt in die Zeit denkt, da ist wahnsinnig viel Geld immer dahinter und man muss immer auch irgendwie Geld in die Hand nehmen, um was nach außen zu bringen. Wie war das jetzt Unterschied zu damals?
Ne, es war natürlich, man hatte immer das Gefühl, es ist alles sehr fragil. Mhm. Ne? Es hing alles am Sport. Ist ja klar, würdet ihr mir heute zustimmen, hängt immer noch verdammt viel am Sport. Klar, ja. Die Stimmung im Verein ist ja, je nachdem, wie das gerade am Wochenende gelaufen ist. Und das natürlich auf einem ganz, ganz anderen Entwicklungsniveau damals. Schon das Gefühl, wir sind so ein junges Pflänzchen, das sich ja auch ehrlich gesagt so erst in das Licht der Öffentlichkeit gespielt hat. Nach vielen Jahren in der zweiten Bundesliga, will da niemandem zu nahe treten, bitte nicht falsch verstehen. Aber hier ist natürlich richtig der Hype ausgebrochen, als sozusagen erstmalig der Aufstieg in die erste Bundesliga geklappt hatte. Und da ist uns ja die Bude eingerannt worden. Ich meine, wir sind in der Saison dazugekommen, 94, 95, wo wir, ich sage immer, wenn es top gelaufen wäre, aus Versehen deutscher Meister geworden wären. Wir sind damals Dritter geworden, glaube ich, mit 3 Punkten Abstand, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Es ist eine komische Frage. Also es geht natürlich im Spitzensport immer auch um die Finanzierung des Ganzen. Ne? Mhm. Sonst wären wir ja naiv. Ich habe oft gesagt, ich habe den SC Freiburg immer auch erlebt als ein Projekt, das es unbedingt zu unterstützen gilt. Mhm. Wenn ich mir überlege, wie wir jetzt heute als Verein viele Projekte hier in der Stadt unterstützen, wie wir Bewegungsangebote machen, dass es einen eigenen Bereich Nachhaltigkeit mittlerweile gibt, da siehst du, wie sich das verändert hat. Vielleicht ist das ein bisschen ein eigener, sehr persönlicher Blick von mir, aber ehrlich gesagt, so habe ich das empfunden. Also für mich ist das auch ein großer Wechsel gewesen in der Perspektive, zu sehen, dass wir jetzt plötzlich so viel Kraft haben, dass wir auch andere unterstützen können.
Ja, die Frage haben wir jetzt auch schon vielen unseren Gästen gestellt, auch vielleicht im Wandel der Zeit, aber was macht für dich den SC Freiburg aus?
Unbeschreibliche Effizienz die letzten 30 Jahre. Also wenn wir wissen, wo wir quasi herkommen, nie vergessen zu haben, wo wir herkommen. Das ist etwas, was ganz tief, glaube ich, in der DNA des Vereins sitzt. Und da würde ich auch immer sagen, das ist das Einzige, wo ich vielleicht auch jungen Leuten, das möchte ich ihnen immer mitgeben, dass das irgendwie auch eine Verpflichtung ist. Mhm. Und keine Selbstverständlichkeit, was sich der Verein hier erarbeitet hat. Ich weiß, das klingt jetzt schon ein bisschen großväterlich, aber so ist es nicht gemeint, sondern eher im ganz guten Sinne. Clemens Hartenbach hat dazu mal gesagt, er hätte immer das Gefühl, er gibt sein Geld aus, wenn er das Geld des Vereins ausgibt. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben an dem Punkt, aber das ist sicherlich auch etwas, Kontinuität und Glaubwürdigkeit. Klar, da sind wir jetzt so ein bisschen in der Marketingsprache oder Frage nach Image-Attributen. Also gut, zu Kontinuität und Glaubwürdigkeit, ich glaube, da muss man nicht viel erzählen. Toll, dass der Verein diese Ausbildungsidee zwischendurch geboren hatte. Das war ja sozusagen so ein zweiter Step in der Entwicklung des Vereins, nachdem man die ersten Jahre das David-gegen-Goliath-Prinzip gespielt hatte, dann mit der Errichtung der Freiburger Fußballschule und natürlich ein ganz großer Meilenstein jetzt, der Bau des neuen Stadions und damit irgendwie ja auch ein Stück weit eine neue Entwicklung, die der Verein eingeleitet hat. Zwei internationale Qualifikationen hintereinander und nicht Wahnsinn. Um den Abstieg gespielt in beiden Saisons. Was für eine Entwicklung. Ja. Ganz großartig.
Eine großartige Entwicklung. Du sagst es mit ganz, ganz vielen Hunderten von Spielen. Wie erlebst du eigentlich die Spiele? So, wir sehen dich immer nur unter der Woche hier am Wochenende. Also wir sehen dich natürlich auch am Wochenende, aber wir sind dann meistens immer so beim Spiel, im Spiel, mit dem Spieltag beschäftigt. Wie erlebst du eigentlich die Spiele?
Also für mich persönlich ist es tatsächlich ganz wichtig, dass ich die Spiele sehe. Mhm. Ich habe sonst immer das Gefühl, ich kann auch nicht mitreden. Also dann ist ja auch gar kein Verständnis da sozusagen für die Kernleistung des Vereins. Also deswegen, ich gucke, dass ich alle Spiele sehen kann und ich bin am Spieltag immer auf der Tribüne. Ja.
Okay. Und gibt es noch ein spezielles Spiel? Klar, das Pokalfinale bietet sich natürlich an, aber trotzdem, was du besonders in Erinnerung hast?
Ich habe lustigerweise, also ich habe mich das auch gefragt, ich habe eine ganz intensive Erinnerung natürlich an diese erste Zeit. Ne, dieses, du steigst da ein bei dem Verein, der Verein ja schon mal wirklich auf so einer Welle, dieser Begriff härteste Währung Südbahns, das war eine unserer ersten Marketingbroschüren, in die das mit reingeschrieben worden ist, gab es ja irgendwie auch schon mal, dann gab es zwischendurch mal flauere Zeiten, aber nichtsdestotrotz, also ich habe eine sehr intensive Erinnerung an die ersten Spiele, das bezieht sich sehr auf diese Saison, wo wir da aus Versehen, wie gesagt, fast deutscher Meister hätten werden können. Und da gibt es eine sehr intensive Erinnerung, vor allem an das Spiel gegen Borussia Dortmund, weil da ging es so um alles und da haben wir viel zu früh eine rote Karte gekriegt. Das war, also ich glaube, viertletzter Spieltag. Da habe ich eine wahnsinnig tolle Erinnerung dran an diese Zeit. Aber dann schon natürlich viel auch die Spiele, in denen Christian dann Cheftrainer gewesen ist, weil Christian ja jemand war, der aus dem eigenen Haus gekommen ist, hat das bei mir auch nochmal so eine komplette Überidentifikation ausgelöst. Ja, und ja gut, da, wo soll ich denn da anfangen mit Spielen? Ja, also für mich ist immer eine tolle Erinnerung dieses nach dem Abstieg direkt wieder aufgestiegen sein und da ganz sicherlich tief eingegraben das Schneespiel gegen Leipzig seinerzeit, wo es den Wachwechsel an der Tabellenspitze gegeben hat und wir dann sogar Zweitligameister geworden sind. Verzeih Christian, dass ich ausgerechnet auf die zweite Liga zurückgreife, aber irgendwie war in der Saison klar, dass es nur einen Aufstiegsplatz geben würde, weil Leipzig so groß in den Kader investiert hatte und leider auch mit Rangnick einen Trainer hatte, der sowas organisieren kann und dass wir am Ende noch an denen vorbeigezogen sind und so souverän dann am Ende auch aufgestiegen sind. Also klar, in der zweiten Liga, das ist ja ein großes Bibbern. Man kann das ja immer schön am HSV sehen, dass das eben keine Selbstverständlichkeit hat, da wieder rauszukommen. Absolut. Anschließend. Absolut. Und deswegen sprechen wir jetzt von den Genussphasen bei den letzten Saisons. Da reden wir jetzt gar nicht drüber.
Wir hoffen natürlich, dass noch ganz, ganz viele tolle Spiele dazukommen aus SC-Sicht, aber natürlich auch für dich, dass wir dich noch ganz oft auf der Tribüne sehen und dass die Jungs da unten noch ein paar schöne Spiele, noch ein paar schöne Erinnerungen schaffen. Vielen Dank, Hanno, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ja, dir auch noch eine gute Zeit.
Danke, euch auch.
Danke, Hanno.
So, und für alle, die jetzt noch dran sind, vielen, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Es war wirklich sehr, sehr viel Input, aber ich glaube, wir haben euch auch sehr, sehr viel mitgeben können. Vielleicht kommt der eine oder andere ja auch zu einer Veranstaltung in diesem Jubiläumsjahr. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, das war's mit der Folge, Marius.
Danke euch, danke dir, Marco, und macht's gut da draußen.
Bis dann, ciao.